Kurznachrichten. Heute bei Infrarot zu Gast. Flo Osreini, freier Publizist, geboren 1976 in München, lebt auch in München, arbeitet dort. Er studierte Wirtschaft und Journalistik, spezialisiert sich auf geopolitische und gesellschaftskritische Themen.
Nachdem wir die Krim und Alina Lipp beackerten, nun Flo Osreini in einem Dossier. Er wurde interviewt von Ivan Rodioner von Infrarot Medien. Ich lese, er war Formel-Fortfahrer.
Ja, so schnell sind wir hier nicht. Wir
wollen das Dossier. Der Westen ist so gut wie im Krieg mit Russland. Also ich finde das albern, wie da noch herumgeredet wird. Die liefern Waffen, die liefern Personal, die liefern Informationen, die führen einen Wirtschaftskrieg. Ja, es fehlt nur noch die offizielle Kriegserklärung und dann das gegenseitige Beschießen auch über die Ukraine hinaus.
Dass die NATO mit Russland auf dem Schlachtfeld Ukraine im Krieg ist, das wird ja nicht einmal irgendwie verheimlicht. Zumindest die Amerikaner, die insbesondere in der letzten Zeit ziemlich frei herausreden, die sagen das auch klar, auch kein geringerer als der neue US-Außenminister Marco Rubio nennt das den Stellvertreterkrieg. Die ehemalige deutsche Außenministerin hat auch gesagt, wir sind at war with Russia, im Krieg mit Russland. Es ist auch kein Geheimnis, dass in Deutschland der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verbrämt wird, in Wirklichkeit der Stellvertreterkrieg zwischen NATO und Russland in der Ukraine ist.
Es war schon seit 2014 ein Stellvertreterkrieg. Und auch bei meiner Reise habe ich das festgestellt, mir wurde das ganz offen gesagt. Ich hatte ein Interview mit einem Deserteur, mit einem ukrainischen, der hat auch gesagt, da rennen die US-Militärs rum, in Zivil allerdings, damit man sie nicht als solche erkennt. Er hatte da das Beispiel, der wurde zwangseingezogen. Und dann kam er mit seiner Kompanie nach Grafenwöhr in Bayern zur Ausrüstung an Bradley-Panzern. Das war alles begleitet worden, also die wurden begleitet von US-Militär in Zivil, die sind dann im Bus nach Polen.
Es gibt ein neues Buch von Flo Osreini, ein Reisetagebuch aus dem Donbass. Donbass Donner, ein Reisebericht von der anderen Seite der Geschichte. Texte von Osreini findet man auch auf der internationalen linken Presseagentur Presenza. Auch schrieb er für RT Deutsch, Junge Welt, Telepolis, Amerika 21. Neopresse. Er ist ehrenamtlicher Redakteur bei Aktivism München. Lügen, 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 ein anderes Buch von ihm, Spiegel-Bestseller Terror, Tyrannei und Weltenbrand als neue Normalität der Globalisten. Auch bekannt sein Corona-Dossier im Namen der Russen. Und ein FC Bayern-Buch gab es von ihm auch.
Das Zeitzeichen für 18 Uhr.
Hier ist Bayern 3, die Servicewelle von Radio München.
Ivan Rodioner fragt nach Eindrücken vom Donbass.
Was mir zu dieser Frage einfällt, sind immer die Kinder. Da hatte ich auch eine Szene, als wir spazieren waren in Donetsk und du hast diesen Beschuss hast du die ganze Zeit. Du hast das Geräusch von den eingehenden und ausgehenden Artillerie geschossen und da hat dann unser Kontakt oder unser Begleiter an dem Tag, der Roman, hat gesagt, hörst du, das war eingehender, das war ausgehender Beschuss. Und die Kinder können dir sogar schon sagen, was für ein Waffensystem das ist. Und ich hab gehofft, er übertreibt. Aber mir ist da auch wieder klar geworden, dass die Kinder, die 10 Jahre alt sind, also ich war letztes Jahr dort, 2024, die Kinder, die 10 Jahre alt geworden sind, und auch die Teenager, die kennen nichts anderes. Die sind damit groß geworden, auf die Welt gekommen, die kennen da gar nichts anderes. Und das finde ich mal ganz abgesehen von dem anderen Leid da in der Zivilbevölkerung, das finde ich ziemlich erschreckend.
Du weißt, dass die beiden Volksrepubliken Donetsk und Lugansk zu terroristischen Vereinigungen erklärt wurden in Deutschland juristisch. Das ist zwar schon eine Weile her, aber neulich wurde davon Gebrauch gemacht jetzt, um eine humanitäre Hilfsorganisation zu verknacken. Wie gehst du überhaupt damit um? Wie ist es vorstellbar, dass die Leute, die diesen Menschen helfen aus Deutschland, es sind ja gar nicht viele, die diesen Kindern unter anderem oder den Kranken in den Krankenhäusern von Donetsk und Lugansk Rollstühle, Krankenbetten liefern, Nahrungsmittel, Gebrauchtkleidung, dass sie jetzt offiziell in Deutschland zu Unterstützern des Terrorismus erklärt worden sind.
Ja, das ist absoluter Blödsinn. Das ist zum einen reine Propaganda, zum anderen ist es auch Heuchelei und Schwachsinn. Denn die Vertreter dieser Republiken waren ja, wenn ich nicht falsch informiert bin, auch ganz offiziell bei den Minzer Abkommen mit am Tisch. Ja? und wurden so gesehen anerkannt als Gesprächspartner. Abgesehen davon ist dieser ganze Terrorbegriff willkürlich, denn was ist Terrorismus? Es gibt gar keine Definition dafür. Und wenn man Terrorismus daran festmachen möchte, dass es Unschuldige trifft, in welcher Form auch immer, dann braucht die NATO sowieso nicht über Terror reden oder der Westen. Es zeigt auch die Heuchelei im Umgang mit angeblicher Demokratie. Denn was wollten die Menschen dort denn nach dem Putsch? Sie wollten sich einfach unabhängig machen von dem antirussischen Putschregime, das von außen installiert wurde. Sie haben also einfach nur ihr Grundrecht, das jedem Mensch und jedem Volk zusteht, auf Selbstbestimmung wahrgenommen. Und das hat mit Terrorismus von vorn bis hinten nichts zu tun. Wenn man jetzt hergeht und sagt, ja gut, Terrorismus ist tatsächlich, wenn man bewusst Zivilisten ins Visier nimmt und auf welche Art und Weise immer, ja, das kann psychisch oder physisch sein, dann ist das was anderes. Aber dann bitte auch dasselbe Maß bei allen anwenden. Und deswegen tun sie das nicht, weil Terrorismus so gesehen, gäbe es diese Definition für Terrorismus, alle betrifft.
Was kann er über die Bevölkerung im Donbass sagen?
Die Bevölkerung ist bis zu 90% russischstämmig, russischsprachig, ja. Und genau das sieht man dort auch. Natürlich ist das dann auch von oben oder kann das von oben verordnet sein, dass überall russische Fahnen hängen. Aber ich habe das dann auch den Roman gefragt, den Kontakt, sag mal, wie ist das, wenn die Ukrainer mithilfe der NATO zurückkommen würden? Dann hat er gelacht. Ich meine, ja, no way. Dann habe ich gesagt, ja, okay, no way, aber theoretisch, was, wenn doch? Dann hat er gesagt, dann kämpfen wir bis zum Ende. Und das war für mich so stellvertretend für die ganzen Leute, mit denen ich da zu tun hatte.
Manchmal dringt das wirklich durch an die Öffentlichkeit, diese Einstellung der Menschen dort, wie zum Beispiel es neulich, nicht mehr so neulich, das war vielleicht noch im Winter 2024, als der Moskauer ZDF-Korrespondent Armin Körper sich nach Mariupol begeben hat und von dort eine denkwürdige Schalte gemacht hat, in der er zugegeben hat, dass die Menschen dort ein normales Leben führen, sogar vielleicht besser als früher, dass die Stadt wieder aufgebaut würde, dass zum Beispiel die Schauspieler im Stadttheater sich freuen, wieder auf Russisch spielen zu dürfen, und dass die Stadt wieder lebt. Und dafür wurde er sowas von fertig und niedergemacht dann in den Medien und von der Slava Ukraini-Fraktion in Deutschland. Aber ab und an dringt es durch, zwar sehr selten, aber immerhin an die Öffentlichkeit, wird aber trotzdem wieder besseren Wissens so rumgedreht, als würden die Menschen dort eben warten, von der Ukraine quasi befreit oder gar gerettet zu werden. Was, wie du gerade schilderst, überhaupt nicht stimmt, nicht übereinstimmt mit der Realität. Ist das einer der Gründe, warum sonst keiner oder nur sehr selten keiner der westlichen Journalisten und sonstiger Vertreter sich da traut, in dieses Gebiet auch nicht einmal die Russland-Korrespondenten der deutschen Medien mit dieser Ausnahme von Armin Körper. Ist das der Grund?
Ich denke, unter anderem ist das ein Grund. Also entweder die gehen dahin und haben ein ganz klares Ziel, die wollen das Narrativ bestätigen, dann gehen die da mit Scheuklappen hin und interessieren sich nicht für das, was tatsächlich der Fall ist. Oder sie gehen dahin und wagen es, so wie dieser eine Fall, den du genannt hast, dann doch das zu sagen, was sie wahrnehmen. Und dann kommt das dabei raus, was da auch passiert ist. Und dazu fällt mir auch ein Beispiel ein. Ich war ja, ich bin ja über Moskau dorthin geflogen. Und das war kurz nach den Anschlägen auf die Gorky City Hall. Und wir waren da auch, wenn ich mich nicht täusche, waren wir exakt eine Woche nach dem Anschlag dort. Und da sind mir auch Medienvertreter aufgefallen. Allerdings keine einzigen aus dem Westen. Das waren arabische und ostasiatische. Es war eine Dame da, das war keine Medienvertreterin, es war eine Dame da, die mir aufgefallen ist, aber das war eine Serbin.
Nix Bayern, nix Mainz.
Ja, das zeigt zum einen, wie autoritär und totalitär dieses, okay, ich rede jetzt mal von der EU, die EU schon ist, auch die Beispiele, die du anfangs mit dem Friedensverein erwähnt hast, wie totalitär das Ganze schon geworden ist bei uns. Und zum anderen, ja, es belegt auch, dass wir im Krieg sind. Ja? Also es ist jetzt nicht der heiße Krieg, aber wir sind im halbheißen Krieg. Ja? Also was heißt wir? Ich nicht, aber der Westen, der europäische Westen mit Russland. Mal wieder schon.
Aller guten Dinge scheinen drei. oder wenigstens Dinge.
Wie wurdest du als Deutscher im Donbass aufgenommen? Wie war die Reaktion der Menschen, als sie dann erfahren haben, du kämest aus Deutschland?
Ich muss dazu sagen, im Donbass selber waren wir anonym. Also aufgrund unseres Kontakts, wir waren in keinem Hotel. Wir haben in Privatwohnungen gewohnt, die für uns angemietet worden sind. Und wir mir hat der Roman und der Captain haben gesagt, du, pass auf, je nachdem, wo wir waren, wenn Militär in der Nähe war, in Svetlodarsk zum Beispiel, bleib bei uns, du schaust nicht aus wie ein Russe, muss keiner wissen, dass du hier bist, weil wenn die dich kontrollieren, ja, dann ist es offiziell, dass du da bist. In Moskau selber war das natürlich anders. Da kann ich mich daran erinnern, dass wir auf dem Weg zu einem Interview waren, wir in einem Einkaufszentrum und wir haben eine SIM-Karte für mich besorgt. Und da hat der Verkäufer, so ein junger Typ, der hat mich an Skater erinnert, hat dann geschaut, also der wollte zum Registrieren meiner SIM-Karte, wollen sie immer einen Pass haben. Dann hat er gesehen, okay, du, was machst du zu dieser Zeit hier, wenn ich fragen darf? Ja, was machst du jetzt in Moskau? Und mir ist da auch aufgefallen, ich glaube, das war der erste Tag, dass ich bis dahin kein Wort Englisch, Italienisch, Deutsch, nichts gehört habe. Also weder in der Metro noch auf der Straße.
Natürlich, keine Direktflüge und auch diese Dämonisierung Russlands. Bekannte von mir waren letzten Winter in Russland in den Ferien. Da wurden sie hier gefragt von der Verwandtschaft kurz davor, wo sie hinfahren. Und als sie Russland gesagt haben, dann sagte die Verwandtschaft, seid ihr verrückt? Ihr werdet dort sofort auf der Straße geschnappt und in den Gulag gesteckt. Das ist das Russlandbild, das in Deutschland transportiert wird. Flo, was war denn aus deiner Sicht das Schwierigste bei der Arbeit an diesem Buch?
Also du meinst jetzt im Nachgang, das Schreiben selber oder?
Sowohl als auch. Bei der Arbeit, auf der Reise, aber auch danach bei der Bearbeitung des Materials.
Ich muss sagen, ich habe das erste Mal, das fällt mir jetzt zu deiner Frage gerade ein, ich habe das erste Mal tatsächlich so eine Art Tagebuch geführt und vor Ort immer Notizen gemacht und geschrieben. Und ich habe dann die Angewohnheit, oder was ist keine Angewohnheit, ich kann dann das, was ich da so ad hoc gelesen habe, ein paar Tage später tue ich mir schwer, das zu lesen und denke mir, was hast du da für einen Quatsch geschrieben? Also ich meine jetzt rein vom Stilistischen und der Ausdrucksweise. Und das Ganze dann quasi nochmal neu zu schreiben, die ganze Reise nochmal durchzugehen, das war vielleicht die größte Herausforderung für mich. Aber ich muss auch dazu sagen, es war das erste Mal, dass ich ein Buch geschrieben habe, das nicht wirklich ein Sachbuch war, sondern das, ich weiß nicht, wie nennt man das?
Tagebuch, Reisetagebuch.
Ja, genau. Ja. Dass mir das doch sehr Spaß gemacht hat, also diese Art von Schreiben, und ich das auch weiterhin gerne machen möchte. Also ich habe natürlich auf meiner Agenda auch weitere Sachbücher, aber ich möchte auf jeden Fall weiterhin auch solche Reisen unternehmen und darüber berichten. Und dann werde ich da ein bisschen an mir arbeiten, dass ich vielleicht so ad hoc und spontan doch ein bisschen besser schreibe, um im Nachgang nicht so viel Arbeit zu haben. Ich habe es aber alles von Hand geschrieben, ja, also nicht mit dem Rechner.
Das ist schon bemerkenswert. Vielleicht kannst du den Deutschland-Korrespondenten in Russland einen Tipp geben, wenn sie doch vorhaben, mal in den Donbass zu reisen. Worüber sollen sie berichten?
Du meinst jetzt die aus den Öffentlich-Rechtlichen?
Die oder? Aus den Öffentlich-Rechtlichen, aber auch zum Teil aus den Privaten, vor allem aus den Öffentlich-Rechtlichen. Die haben dann nach wie vor wirklich große, üppig besetzte Büros mit zwei, drei Korrespondenten, und zu meiner Zeit waren das halt 25 Leute beim ZDF, 30 Leute bei der ARD Moskau, vielleicht mittlerweile ein paar weniger, aber immerhin, immer noch. Was würdest du denen vielleicht ans Herz legen?
Denen würde ich erst mal raten, Mut zur Unabhängigkeit, denn dann ergibt sich der Rest von selbst. Also die sollten sich Gedanken darüber machen, ob sie denn dort, wo sie sind, richtig sind, wenn sie das machen wollen, was sie machen sollten. Und dafür brauchen sie
Mut. Das Stichwort Mut soll mich inspirieren für einen Schlager von Dalia Lavi. Mut. Lernen mit Schlager.
Mut. Warum fehlt uns der Mut? Uns ins Gesicht zu sehen und ohne Scheu zu zeigen, was wir empfinden. Mut, einmal zärtlich zu sein, Mut, sich ins Herz zu sehen und dem Gefühl zu folgen, ohne zu fragen. Deine Augen streicheln mich, meine Träume warten auf dich. Warum sagst du nicht, was du fühlst, und ich? Warum find ich nicht die Worte? Alles, was uns fehlt, ist etwas Mut, wirklich ehrlich zu sein, uns ins Gesicht zu sehen und ohne Scheu zu zeigen, was wir empfinden. Deine Hände sind so nah, sie berühren beinahe mein Haar. Warum tust du nicht, was du fühlst, und ich? Warum lass ich mich nicht treiben? Alles, was uns fehlt, ist etwas. Mut, einmal zärtlich sein, Mut, sich ins Herz zu sehen und dem Gefühl zu folgen, ohne zu fragen. Mut, sich zu spüren, sich zu verlieren. Mut, warum fällt uns Gesicht zu sehen und ohne Scheu zu zeigen, was wir empfinden. Mut, ganz ehrlich zu sein, Mut, sich ins Herz zu sehen und dem Gefühl zu folgen, Mut, uns zu finden.
Die ganzen Vorgänge und die Unterstützung für die Ukraine warfen Schatten auf die vergangenen Tage. Aber es gibt auch andere Bewertungen, die ich nicht vorenthalten will.
Ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseuse.
Skeptisch wie ich, in der Personalie Trump zeigen sich Jürgen Elsässer und die deutschen Friseusen.
Annalena Baerbock of Germany.
We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you.
In Polen gibt es eine Ausstellung über polnische Wehrmachtsangehörige. Sie trägt offiziell den Namen Unsere Jungs. Immerhin, der scheidende Präsident Duda kritisierte dies. Zitat: Es darf keine Relativierung der Geschichte geben. Von mir ganz klar, wer die Wehrmacht Unsere Jungs nennt, spielt mit einem Feuer, an dem er wird verbrennen müssen. So die russische Seite nach ihren Erfahrungen mit der deutschen Wehrmacht entsprechende Staatlichkeiten in Frage stellt, ist mir das historisch nachvollziehbar. Klar und offen in ein Mikrofon gesprochen am 16. Juli 2025, einem Mittwoch. Deutscher Faschist werde ich nicht mehr. Einigen wir uns darauf hier in der kleinen Audiodatei. Die Tagesschau übrigens geht jetzt 30 Minuten auf Tagesschau 24. Nach der gewohnten 15-Minuten-Ausgabe ein Thema vertieft. Sozusagen ein Dossier wie in der kleinen Audiodatei. Eben der progressive Vorreiter. Der Financial Times erklärte Boris Pistorius, deutsche Soldaten wären wieder bereit, russische Soldaten zu töten. Darauf Dmitri Peskow, russischer Präsidentensprecher, Zitat: Es ist schwer zu glauben, dass ein deutscher Verteidigungsminister so etwas sagen kann, aber leider ist es wahr. Deutschland wird wieder gefährlich. Für Trumps Zollerklärung braucht der Kreml Zeit für Analyse. Er nimmt sie ernst, erklärte Dmitri Peskow. Außenminister Lavrov trifft Xi Jinping, übermittelt auch eine Botschaft von Putin. Washingtons neue Zölle werden von Peking kritisiert. Russland richtet seine Häfen neu aus, vor allem die im Norden, Murmansk zum Beispiel, stabilisiert so seine Ölexporte. Und der Leiter der Russischen Akademie der Wissenschaften teilt mit, russische Forscher erzielen einzigartige Ergebnisse im Bereich Hyperschall. Vielleicht möglich, dass sich Deutschland an etwaigen Tests beteiligt. Kooperation ist wichtig in diesen Zeiten. Besondere Einschätzungen der Taten von Donald Trump kommen vom Vermietertagebuch Alexander Raue.
Alles ist reine Show, weil hinter den Kulissen laufen gerade auf Hochtouren Gespräche zwischen den USA und Russland und man suchte nur eine neue Ausrede, um die Ukraine weiterhin zu halten. Diese 50 Tage hat Donald Trump dem Putin nämlich deswegen gegeben, um ihm mehr Zeit für seine Eroberung zu erkaufen und sich selber in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Beide haben nämlich hinter den Kulissen einen Deal gemacht. Putin teilte Trump in einem Telefonat am 3. Juli mit, dass er seine Bemühungen zur vollständigen Besetzung der Oblasten Luhansk, Donetsk, Cherson und Schapirovska in den nächsten 60 Tagen intensivieren wollte, so Axios. Trump zusätzliche 100%igen Zölle trete nach diesem Zeitraum in Kraft. Und das ist wirklich heftig, ja? Putin hat dem Trump in einem Telefonat vor 2 Wochen gesagt, dass er 60 Tage mehr Zeit braucht für die 100%ige Eroberung der 4 Oblaste in der Ostukraine. Und deswegen hat ihm Donald Trump heute 50 weitere Tage gegeben, also seit dem Zeitpunkt des Telefonats insgesamt 70 Tage.
Kein Rechenass der Alexander Raue, aber für die Stimme empfehle ich Whisky und Zigaretten. Auch nicht zum Bruch mit Trump bereit, Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche.
Ja, ist das jetzt die absolute Kehrtwende des amerikanischen Präsidenten, der amerikanischen Regierung im Ukraine-Krieg? Schwenkt nun Donald Trump endlich auf die Linie der deutschen Medien und der deutschen Mainstream-Parteien ein? So ist das angekündigt worden, was Trump gestern dann verlautbarte im Rahmen einer Ansprache. Aber ich glaube, wenn man das nüchtern analysiert, schwingt da doch sehr viel politisches und journalistisches Wunschdenken mit. Ja, es gibt eine Verschärfung des Tons, ja, es gibt Waffenlieferungen, aber nein, es gibt hier nicht die totale Schubumkehr in Washington. Aber was wir sehen, ist, dass die Amerikaner, dass vor allem auch der Präsident zusehends ohnmächtig, ja, frustriert sind angesichts der Entwicklungen auf dem Schlachtfeld. Und das habe ich Ihnen hier schon öfters dargelegt. Die Russen gewinnen diesen Krieg.
Dann gratulieren wir.
Und deshalb sperren sich die Russen gegen einen Waffenstillstand nach Bedingungen des Westens, weil sie das schon einmal gemacht haben und schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Sie wollen die Sicherheitslage aus ihrer Warte, die wollen sie geklärt haben in der Ukraine. Sie wollen die NATO stoppen, sie wollen eine neutrale Ukraine und sie wollen natürlich auch die militärischen Realitäten jetzt umsetzen. Man hat ja nicht für nichts gekämpft.
Und nochmal Alexander Raue vom Vermietertagebuch.
Vornherum sagt Donald Trump den Medien, dass er von Russland enttäuscht und sauer auf Putin ist, aber hintenrum macht er Deals mit Putin und das Ganze ist ein abgekatertes Spiel.
And we will make America great again.
Eine vertrackte Situation, die wir da beobachten, aber eben eine absolute Schubumkehr ist es nicht. Trump setzt immer noch auf Diplomatie, seine Friedensbestrebungen sind genuin, sind ehrlich meines Erachtens, aber er versucht jetzt mit den Mitteln, die ihm zu Gebote stehen, den Druck auf den Kreml zu erhöhen. Was machen die Amerikaner? Sie wollen jetzt mehr Waffen liefern, vor allem Defensivwaffen, ist interessant, diese Patriot-Systeme. Ich bin kein militärischer Waffenexperte, aber so wird das dargestellt. Es geht also darum, die Ukraine zu befähigen, sich besser zu verteidigen.
Zu Wort meldete sich auch Ronny Poge von den Montagsdemonstrationen zu Stralsund.
Dass Europa sich jetzt selbst verteidigen muss, weil Trump sich aus der NATO zurückziehen will und keine Waffen mehr liefern will und so weiter, ist ein weiteres Ablenkungsmanöver, das dazu dient, eine Begründung für die Bevölkerung zu erzeugen, dass sie eben jetzt mit ihrem Steuergeld die Aufrüstung in Europa bezahlen. Ja,
was meint ihr?
Ganz im Gegenteil.
Oh, Trigema-Chef Wolfgang Krupp. Die Firma hat ein Video ins Internet gestellt. Wolfgang, wir vermissen dich. Gemetzel in Syrien vor Gericht gegen RBB-Ex-Intendantin Patricia Schlesinger und beim Erdgasfeld Borkum Luisa Neubauer.
Besser Doppelmoral als gar keine Moral. Ja.
Fleißig wie immer.
Dankeschön für die Nachrichten, mein lieber Marcello.
Regen und Gewitter, Wochenende schön. Nächste Woche wieder Regen und Gewitter. Europe's Alternative Music. Radio Marabu.